Was denkst du denn, wie viele Menschen unter Bindungstraumafolgen leiden?
Also ich habe gerade noch mal eine Statistik gelesen, dass ca. 50% unserer Gesellschaft gelten als nicht sicher gebunden. Und wenn du sagst, also Bindung ist immer Entwicklungstrauma, also Bindungstrauma ist immer Entwicklungstrauma, ja, nicht sicher gebunden zu sein, dann wären wir auf jeden Fall schon mal bei 50%. Ich denke, es ist mehr.
Seelenscherben, der Trauma-Podcast von Raphael Kempermann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Seelenscherben. Und heute freue ich mich ganz besonders, denn ich habe die Dami Scharf hier im Podcast. Und,
ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und ja, Dami ist Psychotherapeutin.
Ah, nein, das darf man nicht sagen in Deutschland.
Das darf man nicht sagen?
Nein, Psychotherapeutin ist ein geschützter Begriff für alle psychologischen Psychotherapeuten, die quasi die staatliche Ausbildung gemacht haben. Ich bin entweder einfach Therapeutin oder Heilpraktikerin Psychotherapie.
Okay, siehst du, das wusste ich nicht.
Sonst kriegen wir gleich Ärger. Es gibt welche, die sitzen davor und mahnen das dann an. Oh, deswegen korrigiere ich dich da gleich.
Dankeschön. Okay, siehst du, das wusste ich nicht. Ich dachte, der HP befähigt auch oder erlaubt auch, dass man sich Psychotherapeut offiziell nennt halt. Aber nein. Okay, siehst du, schon was gelernt. Sehr gut. Okay, Dame ist Therapeutin, wenn ich es richtig weiß, mit circa 30 Jahren Berufserfahrung.
Ja.
Hat sich spezialisiert auf Trauma, ist spezialisiert auf Trauma und Dami hat eine eigene Therapieausbildung entwickelt, die nennt sich somatische emotionale Integration, kurz SEM. Dami hat ein ganz wunderbares Buch geschrieben, das gehört so mit zu meiner Top 10, also ganz weit oben mit dabei. Auch alte Wunden können heilen, 2018 erschienen. Ich finde ein sehr informatives, sehr kluges Buch und gleichzeitig spürt man da ganz viel Herz drin. Also es hat auch was sehr Weiches und Liebevolles.
Dankeschön.
Gerne, ja. Dami hat auch einen eigenen YouTube-Kanal und da veröffentlicht sie regelmäßig Videos zu psychologischen Themen, insbesondere zu Bindungs- und Entwicklungstrauma. Und hat auch ein ganz tolles Format, das sich nennt Dami berät. Das kann ich wirklich ans Herz legen, wer sich für diese Art der Arbeit interessiert. Es ist keine Therapie, es ist eine Beratung. Aber ich sage mal, man schaut so durch die Brille der Therapeutin. Und ich finde es super spannend. Also herzlich willkommen, Dami.
Danke.
Dami, also ich habe ganz, ganz viele Fragen. Ich würde vielleicht so ganz rudimentär mal anfangen. Wie kommst du dazu? Was ist so deine Geschichte?
Wenn das Leben einfach so elend anfängt, wird man eben später, merkt man, dass man viele, viele Probleme hat. Und die hatte ich. Es ist einfach... Manchmal denke ich, irgendwann habe ich angefangen zu denken, das ist die Gnade des Nicht-Funktionierens. Dann fängt man sehr früh an zu fragen, was ist falsch mit mir? So, und zu gucken, wie komme ich da raus aus der Nummer? So, das war bei mir so. Ich habe einfach nicht funktioniert. Also weder, dass ich mir vorstellen konnte oder es geschafft hätte, strukturiert irgendwie 40 Stunden irgendwo zu arbeiten, noch haben Beziehungen funktioniert. Freundschaften haben immer funktioniert, immerhin. So, aber es war einfach alles schwierig und auch das Lebensgefühl war einfach wie durch eine Scheibe gucken in die Welt und eigentlich gehöre ich da gar nicht dazu richtig und das war alles nicht so toll. Also in der Pubertät nimmt man das ja noch wahr als tiefsinnige Umbrüche, sag ich mal so. Man hört melancholische Musik und Herzschmerz. Aber wenn man dann irgendwann in den 20ern ist, will man ja auch mal was anderes und die anderen, und dann sieht man andere, die irgendwie so aussehen, zumindest als hätten sie Spaß. Und das war eben bei mir nicht so. Ja, und dann habe ich eben mir Hilfe gesucht. Also und bin dann bei einer sehr, sehr, sehr guten Therapeutin, der ich wirklich sagen kann, dafür verdanke ich echt mein Leben einfach. Und habe da 5 Jahre jede Woche gesessen und hab mich verändert, sag ich mal, in der Zeit. So, mhm. Und alles einmal aufgeräumt und dadurch, aber ich habe mit 23 schon angefangen, Seminare zu geben, weil ich mit Anfang 20 Vendo kennengelernt habe. Damals gab es ja noch eine Frauenbewegung, damals Anno Tups. Mhm. Und da gehörte das so zu, Selbstverteidigung, Selbstbehauptung für Frauen und Mädchen. Und da ich schon vorher Kampfsport gemacht habe, hat mich das interessiert. Und dann hat es mich einfach total fasziniert, weil da der ganze Selbstbehauptungsteil drin war. Wie funktioniert Macht überhaupt? Wie funktioniert es überhaupt? Wieso werden manche Menschen immer wieder Opfer? Und das waren Fragen, die mich umgetrieben haben. Und letztlich saß ich dann ja schon mitten im Thema Trauma, nur dass das Wort damals überhaupt nicht bekannt war. Also natürlich waren da ganz viele Frauen auch, die Gewalt erfahren haben, vergewaltigt worden sind und so weiter. Und ja, und ich habe mich da so durchgewurschtelt und dann mit eigener Therapie und dann war einfach klar, ich möchte das lernen. Wie macht man das eigentlich? Wie geht man mit um? Ich wollte eigentlich das Leben. Also meine Leitfrage meines Lebens ist, das Leben zu verstehen. Also das kann man, glaube ich, so sagen. Das ist so meine Leitfrage. Wie funktioniert das Leben eigentlich? Warum sind wir so, wie wir sind? Warum tun wir die Dinge, die wir tun? Und so bin ich dann erstmal selber überhaupt in den Bereich Psychotherapie gekommen. Und danach war einfach klar, ich habe irgendwie auch nach der Ausbildung, ich habe irgendwie Macken, die andere nicht haben. Trotz langer Therapie, irgendwas ist immer noch anders. Und dann habe ich mir nochmal die Frage gestellt, also was ist anders so? Und dann kam, glaube ich, kam so das erste Buch von Peter Levine zum Thema Trauma. Und da wusste ich, okay,
welches war
das Erwachen des Tigers oder sowas, ja, war das erste. Mhm. Genau, und dann war klar, okay, damit kann ich was anfangen. Der spricht von mir, das kenne ich alles hoch und runter und dann bin ich in das Thema eingestiegen. Und damals ging es ja immer nur um Schocktrauma, also um einzelne Erlebnisse, die Menschen überwältigt haben. Bis heute denken immer noch viele bei Trauma, das ist das Einzige, was es gibt an Trauma. Und das hat es aber immer noch dann nicht erklärt ganz. Also warum und weshalb und wieso auch andere Menschen so Schwierigkeiten haben. Und dann quasi von da ging dann die Reise weiter zu fragen, was ist immer noch das Missing Link? Und dann bin ich beim Thema Selbstregulation und darüber bei Entwicklungstrauma, also was eigentlich über, auf unsere Kindheit, was da mit uns passiert oder eben nicht passiert, gekommen. Und so bin ich da selber gelandet, quasi über meine eigene Störung und Verstörtheit bin ich dann da drin gelandet.
Okay. Ja, sehr, sehr spannend. Eine spannende Reise, die du da hinter dir hast. Und ich denke, ja, viel erlebt, viel gesehen, viel entdeckt in dir. Du schreibst auch, oder es gibt so ein paar Sachen, die höre ich immer mal wieder von dir, die so resonieren. Und deswegen bleiben sie mir so ein bisschen in Erinnerung. Du sagst, du hast irgendwann mal gesagt, so in der Art, andere Menschen sind freundlich. Irgendwann hast du diese Entdeckung gemacht und dass du auch selbst freundlich sein kannst. Und da denke ich, war auch das...
Hm. Bitte? Und auch will.
Und auch will,
dass es eine bewusste Entscheidung ist.
Entscheidung. Und dann habe ich so das Bild von dir, wie du vielleicht vor deiner Therapie warst. Also war das da so ein Thema, dass du andere Leute so Gefahr gewittert hast bei anderen Menschen und dementsprechend aggressiv reagiert hast oder abstoßend?
Also ich glaube, ich war nie wirklich aggressiv, aber ich war allzeit bereit, sagen wir mal so, und habe die Welt, glaube ich, wie viele Menschen, die mit Trauma leben, und ich glaube, es zeigt sich inzwischen auch gesellschaftlich, dass viele, viele Menschen andere Menschen inzwischen nicht mehr als vertrauenswürdig wahrnehmen und eben auch als gefährlich und man ganz schnell aggressiv wird. Also bin inzwischen wirklich manchmal entsetzt über das Maß an Aggression und auch an Bereitwilligkeit, Gefahr, also Leib und Leben von anderen Menschen zu riskieren, weil man gerade wütend ist oder so, wie Radfahrer umgefahren werden oder so. Und Insofern war es eher dieses Gefühl, die Welt ist ein feindlicher Ort. So, und ja. Und so ist die Welt halt, wenn man von einer Kindheit kommt, die einfach nicht sicher war. Und man merkt es ja gar nicht. Das ist ja das Riesendilemma. Man denkt ja, man sieht die Welt richtig. Und wenn auch als einzige Person sieht man sie richtig so. Also man denkt, man selbst sieht die Welt richtig und nimmt dann natürlich auch alles wahr, was zu dem Konzept passt. Mhm. Also wir nehmen quasi die Brille, die wir entwickeln, wenn wir aufwachsen, nehmen wir nicht wahr. Wir sind blind gegenüber unserer eigenen Voreinstellung. Und das macht es so schwer rauszutreten, weil ich muss eigentlich erstmal anderen Menschen glauben, die vielleicht was anderes sehen und wahrnehmen. So. Und meine eigene Wahrnehmung, die ich für wahr halte, in Frage stellen. Und das fällt uns meistens relativ schwer. Und, aber ich hatte das Glück, dass ich das machen konnte. Also, dass ich dazu bereit war, quasi mich so viel in Frage zu stellen. Und auch eben die Unterstützung, die ich bekommen habe und das andere Bild, was ich bekommen habe, anzunehmen. Und mit der Zeit haben sich dann Dinge in mir eben verändert und beruhigt, würde ich heute sagen. Und plötzlich ist die Welt freundlicher geworden, quasi. Irgendwann, wirklich mit jedem Tag, wurde sie freundlicher. Und ich habe mehr und mehr Menschen gesehen, die sich Mühe geben und freundlich sind und eben nicht nur das, was schiefläuft oder wo Leute blöd sind oder so.
Wow. Also das, was du beschreibst, finde ich so, das ist so einen der spannendsten Mechanismen von Bindungstrauma. Das ist dass es unsere Wahrnehmung so stark beeinträchtigt oder so stark verändert, dass diese Realität, diese frühen Erfahrungen sich einfach als Realität zeigen. Das finde ich so fast schon einen magischen Prozess, dass Täuschung uns so vereinnahmt, dass es nicht mal die Option gibt eines anderen Gedanken.
Ja, genau. Das ist halt die wirklich das Drama des Menschseins, würde ich sagen. Also wir sind halt einfach, also ich glaube, Menschen sind durchaus dafür ausgestattet, mit sogenannten Schocktrauma umzugehen, wenn sie eingebunden sind, wenn wir Gemeinschaft haben, so wie wir halt einfach mal einige hunderttausende Jahre gelebt haben, sag ich mal. Wofür wir nicht gebaut sind, ist für eine Kindheit, die nicht sicher ist, die nicht gebunden ist, die keine Gemeinschaft hat, wo wir kritisiert und gedemütigt werden, wo wir allein im Nebenzimmer liegen als Babys und nicht wissen, ob jemals jemand wieder zurückkommt. Und wenig Körperkontakt haben oder Eltern, die total gestresst sind und auch nicht wissen, wo sie hin sollen. Dafür sind wir nicht gebaut. Dann haben wir keine Mechanismen mehr zur Bewältigung letztlich. Also deswegen glaube ich tatsächlich, dass das viel gefährlichere Trauma auf einer bestimmten Ebene, und ich will nicht Trauma vergleichen und Unglück vergleichen, ist Entwicklungstrauma, weil wenn wir davon zu viel haben, haben wir auch die Ressourcen nicht mehr, anderen Herausforderungen begegnen zu können. Oder wir haben vielleicht auch gar nicht die Fähigkeit, uns eingebunden zu fühlen oder Freundschaftsverbände zu schaffen für uns selbst, Wahlfamilien, wenn uns die eigene Familie jetzt nicht so hilfreich erscheint. Aber dass wir diese Fähigkeit überhaupt haben, uns zu verbinden mit uns selbst und eben anderen, damit wir dem begegnen können, was die Herausforderungen des Alltags sind, aber heute auch die Herausforderungen der Welt. Also dafür brauchen wir eigentlich Verbindung und Kollaboration, ja, und nicht Vereinzelung und Stress. So, und dafür sind wir nicht gemacht.
Ich finde, das ist ein total spannendes Thema, was mich selbst sehr beschäftigt, was du vorhin benannt hast, dass wir dafür nicht geschaffen sind. Und ich habe so einen spirituellen Background, also ich komme ursprünglich eher aus der Spiritualität, Schamanismus viel gemacht. Und ich frage mich so, diese ursprünglichen traditionellen Verfahren, auch die Chakrenlehre oder Ritualarbeit aus dem Schamanismus und so. wenn es darum geht, so die grundsätzlichen Wahrnehmungsstörungen oder Verletzungen, die zu psychischen Problemen oder Problemen im Leben führen, wenn es darum geht, die zu heilen, dann sind diese alten Methoden, denke ich, waren wirksam. Ich frage mich, warum es bei Bindungstrauma nicht so funktioniert. Also warum es da nicht so wirksam ist, und da spreche ich auch so aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich nach vielen Jahren der Spiritualität und ja, intensiv, also ich bin diesen Weg intensiv gegangen, letztendlich auch beim körperorientierten Psychotherapeuten gelandet bin und dann erkennen durfte, wie viel meiner Muster ich durch diese Zeit durchgeschliffen habe, ohne es mitzubekommen. Hm. Und meine Idee ist so, dass diese Probleme, die wir erfahren eben in der Kindheit, bedingt sind durch unsere Gesellschaft, die Art, wie wir heute leben, hochindustrialisiert, technologisiert, dass diese Probleme da entstehen und dann sozusagen auch mit einem Heilungsansatz aus dieser Kultur geheilt werden oder integriert werden muss.
Also, das eine ist ja, dass wir nehmen ja auch Schamanismus raus aus einer Kultur und versuchen sie in unsere Kultur reinzubringen. So, also ich sag mal immer, die Schamanendichte in Deutschland ist wahrscheinlich dichter als in jedem indigenen Volk.
Ist es so? So.
Und das heißt, damals hat der Schamane gewirkt in einem Ort, wo er auch lebte oder vielleicht noch im Nachbarort, wo alle sich kannten und eingebunden waren. Das war nicht du bist nicht alleine in die Hütte gegangen, dann hat er da was gemacht, dann bist du wieder rausgegangen, wie beim Arzt, sondern ganz oft waren das hier Rituale, die das ganze Dorf eingebunden haben. So. Und ich glaube, dass wir auch da gucken müssen, sind wir in einem realen, in etwas Echtem unterwegs oder wollen wir etwas übertragen in Teilen, so was aber eigentlich viel tiefer, viel reicher, viel größer ist als die meisten, sag ich mal, die in Deutschland sich als Schamanen überhaupt bezeichnen haben. Weil Schamanen in indigenen Völker, die werden angefangen zu erziehen, wenn sie Kinder sind. Ja. So. Und dann gehen sie Jahre und Jahre in Lehre. Und hier, wir sind, ich sage immer auch, wir Therapeuten, wir ersetzen ja inzwischen quasi Priester und Schamanen, wenn du es so willst, als Rolle. Ja. So. Und, aber wir sind alle selbsternannt. Ja, wir sind alle selbsternannt. Ich denke, ich kann das, ja. Ich kann das, ich kann dir helfen, im schlimmsten Fall sage ich helfen. Also ich kann dich unterstützen, sage ich mal. Und ich habe Leute, die schreiben mir und sagen, ich brauche keine Ausbildung, ich bin dafür geboren. So, also das ist so die Spitze des Eisbergs. Und das heißt, wir wollen gar nicht diese Lehre durchlaufen, also die uns selber eigentlich durchmangelt, bis zum geht nicht mehr. Ja, ich glaube, eine schamanische Ausbildung, wirklich eine echte schamanische Ausbildung, ist wirklich krass und Jahre, 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 ja, ja. Jahre. So, ja, ja. Und dasselbe gilt für gute Therapeuten. Das ist eigentlich Jahre mit dir selber, dann Jahre deine Zunft lernen quasi und dann, wenn ich heute zurückgucke, denke ich immer noch, oh, ich hoffe, die meisten sind halbwegs gut rausgegangen am Anfang. Weil, ja, das ist halt, du lernst ja quasi am lebenden Objekt. So, und es sitzt halt niemand Älteres neben dir und sagt, jetzt bist du gerade echt auf dem Holzweg mit der Person und tust da nichts Gutes, sondern du hast eigentlich immer nur das Feedback von deinen Klienten, und gehst das mit dem, was für dich schwierig war, trägst du in Supervision. Das, was für die Klienten vielleicht schwierig ist, vielleicht erfährst du es niemals, so, weil sie es dir nicht sagen. So. Also es ist ein sehr schwieriges Berufsfeld, wo wir auch quasi etwas, was meiner Meinung nach eigentlich in eine Gemeinschaft gehört, rausnehmen in einen Einzelkontakt mit jemand vollkommen Fremden, ja, wo ich eigentlich per se mich als Mensch gar nicht sicher fühlen kann. Weil ich fühle mich mit fremden Nummer eigentlich als Mensch nicht sicher. Ich muss jemanden kennenlernen und nicht, weil er ein Schild an der Tür hat, sagen, na, dann ist die Person bestimmt sicher. So. Und ich glaube, da gibt es viele, viele Faktoren, die zusammenspielen, weshalb trotz einer immer größeren Psychologisierung, sage ich mal, der Gesellschaft, immer mehr Menschen leiden. Ja, die Zahlen gehen alle krass hoch. Ich habe gelesen, auch Krankenstände sind so hoch wie noch nie. Ja, Depressionen wird zur Volkskrankheit der Welt. Angststörungen sind vollkommen auf dem Vormarsch. Und. So, also es scheint ja was schief zu laufen, was quasi uns so an der Wurzel erwischt, dass wir nicht mehr die Kraft und die Resilienz haben, mit der Welt, die rasend herausfordernd ist, für die wir auch nicht geschaffen sind, klarzukommen. So, und das ist das Problem. Und wenn wir halt als Kinder so wenig Rückhalt haben und so wenig sicher uns fühlen, dann haben wir eben später noch weniger Ressourcen, um mit den ganzen Anforderungen klarzukommen. Und wir werden dazu neigen, uns einfach zu beschäftigen, so viel wie möglich, damit wir uns selber gar nicht begegnen. So.
Ja, nicht mehr spüren, ja. Ist es nicht seltsam, also das, was du beschreibst, dass es mehr wird in der Gesellschaft, die sich irgendwie, du sprichst da gern von, die weniger rigide wird, die weicher wird, dass es in so einer Gesellschaft mehr wird und nicht abnimmt? Ja, also, weil als Beispiel zum Beispiel, das frage ich mich nämlich auch, wenn ich jetzt so meine Mutter oder meine Großmutter, die verstorben ist, wenn ich da so hinschaue, die haben sich mit Rigidität, also so durchs Leben gekämpft, und es hat ganz gut geklappt. Also die wurde sehr alt und war auch glücklich. Ich denke, sie war nicht ganz lebendig, aber sie war auch glücklich und hat viel Kinder gehabt. Und da war so die Vormeinung, dass, ne, vor 20, 30 Jahren, gut, wer zum Psychologen ist krank, also ne, der ist gestört, sowas gibt's bei uns nicht. Ne? Da muss man sich zusammenreißen und weiter geht's. Und ich wundere mich dann manchmal, dass es ihnen tatsächlich auf eine Weise gelungen ist, wo dann die Kinder und die Enkelkinder plötzlich viel stärkere Symptome entwickeln. Wie kommt das eigentlich? Was ist deine Meinung?
Also, ein Erklärungsmuster ist, dass es gibt den Begriff in der Körperpsychotherapie des sogenannten Containments. Das heißt sozusagen den Halt, den ich habe in mir. Wir machen Containment meistens über Muskulatur, ne? Das, und über Atem. So, also wenn du merkst, oh, in einer ungünstigen Situation, dir kommen eigentlich die Tränen, dann fängst du an, den Brustkorb eng zu machen, du hörst auf zu atmen und du hältst, also du containst quasi das Gefühl, was du nicht zeigen willst. So, das ist eine wichtige Fähigkeit, die kann in Rigidität enden, also in zu eng. So, wenn du früher oder das, ich weiß nicht, vielleicht das kennst du den Film, Das Weiße Band.
Ich habe von ihm gehört, ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen.
Das ist einfach echt ein Muss, den zu sehen eigentlich. Okay. Also wenn man sich für Geschichte und für das, wo wir herkommen, interessiert, weil da wird halt wirklich das gezeigt, wo wir herkommen. Der spielt vor dem Ersten Weltkrieg. Das ist unsere Ur, also für mich ist das meine Oma, Uroma. Ja, noch nicht lange her quasi eigentlich. So. Nein. Und die zeigen halt ganz fantastisch wirklich diese Rigidität, die die Leute haben. Na? Und da gibt es die Haltung nicht. Also, so, ja. Und das ist sozusagen die anstrengendste Stufe, wenn du willst, von Containment. Das, was aber eigentlich danach kommt, ist quasi, dass deine Familie dir einen Container gibt oder deine Wahlfamilie. Ja, das heißt, die hält dich auch durch die Regeln, die es gibt. Es gibt Dinge, über die musst du nicht nachdenken, weil die machst du einfach nicht. Weil klar ist, die sind da nicht angemessen. Und dann geht es quasi in Ringen bis zur Gesellschaft. Und das gesellschaftliche Containment war, als ich klein war, was jetzt 50 Jahre her ist, oh Gott. Ja, auf jeden Fall war natürlich ein ganz anderes als heute. Wenn ich mit 12 angefangen habe, eine Zigarette mir in den Mund zu stecken, weil ich ausprobieren wollte zu rauchen, hat jeder Erwachsene, dem ich begegnet habe, mir das verboten. Es war, wir wussten, wir müssen in den Wald gehen, wo uns niemand sieht. Sonst geht das nicht. So. Und das heißt, es gab ein Containment von außen, was uns gehalten hat. Und ich will das gar nicht irgendwie mit Weichzeichner machen, weil viele Dinge, die toll heute toll sind, waren damals dann auch eben nicht möglich. Ja? Wie Lebensformen, lesbische Leben, schwule Leben oder was auch immer. So ging natürlich, wurde alles natürlich da in dieser Rigidität auch verboten. Und gleichzeitig hatten Menschen viel, viel mehr Halt, weil einfach über bestimmte Dinge du dir keine Gedanken machen musst, ob du die tust oder nicht, weil man hat sie nicht getan. So, heute musst du am Tag 5000 Entscheidungen treffen, wie du dich verhalten willst, weil du kriegst von außen eigentlich kein Verbot oder Gebot mehr. Und das sieht man, sage ich mal, auch im Negativen. Leute schmeißen ihren Müll auf die Straße, benehmen sich alle, als wären sie alleine in der Welt. Und das funktioniert natürlich genauso wenig und ist auch nicht gesund, wie das früher eben auch nicht gesund war. So. Aber Leute sind einfacher auf einer bestimmten Ebene durch ihr Leben gegangen. Und man muss natürlich sagen, den Einfluss, den wir heute jeden Tag an Infos bekommen und Befeuerung von sonst, das muss man auch erstmal irgendwie geistig irgendwo verarbeiten. Und mein Gott, damals gab es eine Tageszeitung. Ende Gelände. So. Und es gab zwei Programme im Fernsehen.
Bis 12 Uhr und nachts.
Ja, das heißt, die Kapazität auch für das, fürs Leben war eine ganz andere. Also, du hast sozusagen mehr Bandbreite frei gehabt für das, was jetzt wirklich ist, während du heute eine irrsinnige Bandbreite belegst mit allem, mit dem du befeuert wirst. Mhm. Also das ist für mich eine Erklärung, weshalb unsere Eltern, Großeltern auf einer bestimmten Ebene so trotz ihrer Traumata quasi funktioniert haben. Ob sie lebendig waren, ist eine andere Frage.
Ja, ganz spannender Gedanke. Das ist, differenziert auch dieses Bild total. Ne? Also, zeigt vielleicht auch eine positive Seite von Rigidität und von, also als haltgebende Struktur. Und ja, das kann ich total nachempfinden. Ne? Und wenn die, also, das war wirklich, hat mich gewundert, wie kann es sein, dass also die Großeltern, die bearbeiten diese Themen nicht, diese Möglichkeit gab es früher nicht, das Bewusstsein war nicht dafür da, das Wissen war nicht da und dann wird es weitergereicht. Das kann ich mir gut vorstellen, das kann ich verstehen. Aber warum gibt es dann so schlimme Folgen? Warum bricht es so aus, so stark und kann eben über Depressionen oder andere Sachen dann wirklich das Leben auseinandernehmen und bestimmen halt. Und das ist ja eine gute Erklärung, dass einfach zu ganz viele Möglichkeiten da sind. Es ist ganz weiter Raum da und es gibt gar nicht so diesen Druck, also sich zusammenzureißen. So würde das jetzt meine Mutter zum Beispiel nennen. Ja? Hm. Also ja. wenn's eng wird, dann reiß dich zusammen und nach vorne.
Ja, und das ist ja durchaus auch eine gute Fähigkeit. Also das funktionieren zu können, auch bei Stress, ist eine wichtige Fähigkeit sozusagen. So, wenn ich immer danach gehe, wie es mir gerade geht und wie mein Befinden gerade ist, das ist ein schwieriges Leben. Mhm. Sondern der Punkt ist, die Mitte zu finden. Also ich möchte quasi loslassen können und mich fühlen können und spüren können. Und ich möchte mich spüren und dennoch auch mich zusammenreißen können und sagen, heute Morgen geht es mir vielleicht nicht gut, aber ich sitze jetzt hier mit dir und mache das Gespräch. Also das sind Fähigkeiten, die wir brauchen, um unser Leben leben zu können, auch mit dem, was wir uns vielleicht vorstellen. Weil wenn ich Ziele verfolge und jeden Tag überlege ich 15 Mal, ob dieses, das und die Aufgabe jetzt für mich richtig sich anfühlt zu machen, dann wird das nichts. So, das ist einfach das funktioniert meiner Meinung nach so einfach nicht so. Aber natürlich haben unsere Großeltern und Eltern eben dann sukzessive uns die Dinge an uns weitergereicht sozusagen. Ja, also ich bearbeite das nicht so, aber ich gebe es quasi an die nächste Generation weiter, weil ich mich natürlich auch so rigide meinen Kindern gegenüber verhalte. Mhm. Ja, weil ich das eben keine emotionale Spannbreite Bandweite habe, wo ich ein Kind wirklich abholen kann, weil eben bei mir sind die Bomben gefallen. Oh Gott, du hast ein aufgeschlagenes Knie, also stell dich nicht so an, meine Güte. Also wenn ich keinen Bezug zu meinem Schmerz habe, kann ich keinen Bezug zu deinem Schmerz haben. Das ist leider, das ist sozusagen leider, ist leider so, Punkt. So. Und deswegen ist das natürlich schwierig. Ich glaube, vor 20 Jahren habe ich in einem Buch gelesen, Greenspan, glaube ich, hieß der. Er hat gesagt, wir verlieren sukzessive die Fähigkeit, Kinder zu erziehen und zu betreuen. Das hat er damals schon gesagt, es geht verloren. So, Mütter wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Wir müssen Bücher lesen, damit sie das tun. Und Erziehung und ein Kind quasi zu empfangen und zu pflegen, sage ich mal, ist ja ein implizites Wissen. Es wird von Generation zu Generation zu Generation weitergegeben. Das kriegt man nicht erklärt von seiner Mutter, sondern man erlebt es, man kann es nicht mehr sagen, weil es eine implizite Erinnerung ist und keine explizite. Das heißt, ich kann nicht genau sagen, genau das hat meine Mutter mit mir gemacht, als ich ein Baby war. Aber ich habe es in mir, das Wissen. Das heißt, wenn ich einem Baby begegne, wenn ich selber eins bekomme, behandle ich es erstmal so, wie ich es selbst erlebt habe. Außer ich habe mich natürlich viel mit meiner Geschichte auch auseinandergesetzt, dann kann sich da natürlich was verändern. Aber erstmal ist es eben ein implizites Wissen. Und das scheint ein Stück verloren zu gehen, so, weil Menschen so weit von sich weg sind. So ist das, wenn ich Mütter sehe und die haben ihr Kind auf dem Arm und gucken gleichzeitig ins Handy die ganze Zeit, das ist einfach ganz schwer auszuhalten. So, ja. Und und letztlich bräuchten wir eine komplett neue Kultur von Menschlichkeit, die gefördert werden würde, schon in der Schule, im Kindergarten, wo gepuffert wird, was Eltern vielleicht nicht mehr können, wo Kinder anders lernen und anderen Umgang lernen. Und ja, aber ja, wir wissen, dass das nicht passiert, aber das bräuchte es eigentlich.
Ja, das klingt nach einem sehr großen Projekt. Ja. Weil ich denke mal, so wie du das beschreibst und diese Absicht, die du da zeigst und sich abbildet, dann ist das schon mal so wie so ein erster Schritt halt. Ne? Und
wie, was?
Ne, so wie du das beschreibst und diese Absicht, die dahinter spürbar ist, das ist wie so ein erster Schritt, also eine Bewusstwerdung der Situation und was fehlt. Genau. Und es kann dadurch so ein erster Schritt sein halt. Und das, was du gerade erzählt hast, hat auch so eine richtig schöne Weite bei mir im Körper gegeben, als du gesprochen hast von diesen beiden Möglichkeiten. Also, dass es auch in Ordnung ist, dass es eine Qualität ist, jetzt zum Beispiel die Rigidität und auch mal sagen zu können, jetzt hier sind die Grenzen, ne, vielleicht auch in der Erziehung, aber auch im Umgang mit mir selbst, dass es eben nichts Schlechtes ist. Also, dass ich nicht so das Gefühl habe, das muss weg und dafür muss ich ganz viel mich wahrnehmen und weich sein und immer spüren. Und wenn sich das so verbindet, wenn es beides da sein darf, dann gibt es ein größeres, ein runderes Bild. Und so fühlt sich das so in meinem Körper an.
Ja, ja, und das vor allem, es geht halt nicht immer nur um mich. Also das Trauma macht halt auch egozentrisch. Also, und es wird inzwischen aber ausgegeben als self-aware. Also ich mache mich jetzt hier mal zur Ketzerin. Ja, ich bin halt meiner selbst total aware und fühle mich und achte ganz doll auf mich und so weiter. Aber nein, wenn ich so durch die Welt laufe, das ist nichts anderes als Egozentrik. Also wenn ich aware sein möchte, dann muss das andere Menschen einschließen, wie es denen geht durch das, was ich tue, wie ich handle, wie ich mich bewege. So, das muss einschließen auch, wie wir mit der Erde umgehen letztlich. So. Und deswegen geht es um, ist das meiner Meinung nach der Trend. Also ich kann den verstehen von da, wo wir herkommen, aber Awareness muss inklusiv sein. Das muss dafür sorgen, dass ich auch im Kopf habe, dass wenn ich hier mit 80 durch die Straße fahre, dass ich womöglich jemanden verletze, der auf die Straße läuft oder so. Oder halt einfach mich benehme und freundlich bin und andere Menschen als meine Mitmenschen wahrnehme. So. Und als Menschen, mit denen ich hier lebe, so, und wir nur gemeinsam auch eine Gesellschaft bilden können. Und das macht mir zum Beispiel einfach total Angst, dass ich das Gefühl habe, die Individualisierung ist inzwischen so stark, dass Menschen nicht mehr im Kopf haben, dass wir nur gemeinsam eine Gesellschaft bilden können, dass ich angewiesen darauf bin, dass jemand mein Brot backt, ja, dass ich angewiesen darauf bin, dass der Autofahrer Regeln beachtet, so, weil ich bin halt auch noch da. Und das, und wir hatten gerade gestern die Diskussion, weil in Paris gerade wohl völlig ganz viel los ist, weil ein Autofahrer einen Fahrradfahrer einfach überfahren hat. Der hat sich geärgert, hat sich mit dem gestritten, hat ihn verfolgt und ist über ihn drüber gefahren, der ist tot. Wow. So, ja. Und da ging es drum, ja, dann muss man mehr Regeln machen, ja, so, und mehr Gesetze verschärfen. Und ich glaube, das denken viele Menschen, auch bei uns inzwischen. Ja. Und das funktioniert nicht, möchte ich einfach mal reingeben. Es gibt kein System, was 84 Millionen Menschen kontrollieren kann. Nichts, außer du möchtest Chippen und Stromstöße geben, wenn du einen Gedanken hast, der nicht okay ist, wenn das möglich ist. Aber ansonsten kann man nicht 84 Millionen Menschen kontrollieren. Das heißt, eine Gesellschaft ist absolut total darauf angewiesen, dass wir uns so benehmen, dass wir miteinander funktionieren können. Ja, weil wenn ich jetzt durch die Straße gehe und hau einem eine runter, wahrscheinlich wird es nicht geahndet. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, ich kriege keine Strafe. Ja. Das heißt, es geht darum, dass ich es nicht tue und dass wir so miteinander umgehen und vor allem uns so regulieren lernen, dass wir unsere Wut in den Griff kriegen, ja, die wir mitbringen aus unserer Kindheit. Dass wir diese Kampf-Flucht-Reaktion, in der offensichtlich viele Menschen ständig nur noch leben, dass sie so hochgefahren sind, dass immer der kleinste Funke reicht, damit die explodieren so und offensichtlich auch nicht mehr mitbekommen, was das für eine andere Person bedeutet. Und das ist die heroische Herausforderung, vor der wir stehen, dass wir Demokratie erhalten und Gesellschaft so lebenswert erhalten. So, also, und das ist was mich zum Beispiel umtreibt und wo ich denke, es hat ganz, ganz viel mit Trauma zu tun, dass Menschen eben nicht gut bei sich sind, sich nicht gut fühlen. Und wenn dann auch das so, dieses ich lasse es raus, ja, ein bisschen überhand genommen hat. Früher hat man gar nichts sagen dürfen, heute haut man alles raus, egal wie das für dich ist. Hauptsache für mich fühlt sich das gut an, das ist meine Wahrheit. Und dann kriegst du sie um die Ohren. Ja, also wie gesagt, ich weiß, ich bin heute ein bisschen ketzerisch so, aber das ist echt was mich inzwischen tierisch umtreibt. So.
Ich finde es gar nicht als ketzerisch. Ich finde es sehr spannende Gedanken und was du beschreibst, erinnert oder macht in mir so ein Bild. Du sagst, dass viele im Fight- oder Flight-Modus unterwegs sind und auf der anderen Seite sind so viele, die sich isoliert sind, vereinsamen. Das wäre so der andere Zweig. Und das ist ja zumindest mal dramatisch und interessant zugleich zu beobachten, dass diese Reaktionsmuster irgendwie stärker werden. Und insofern passt es zu deiner Arbeit und zu deiner Brille und zu deinem Blickwinkel, ne, im Zusammenhang von Trauma. Liebe Dami, ich habe hier noch circa 50 Fragen. Ich würde dir gerne noch... Wenn du noch einen Moment hast, irgendwas aussuchen, es ist schwierig, mich da festzulegen, aber ich würde gerne nochmal, eine Sache, was denkst du denn, wie viele Menschen unter Bindungstraumafolgen leiden?
Also ich habe gerade nochmal eine Statistik gelesen, dass circa 50% unserer Gesellschaft gelten als nicht sicher gebunden. Und wenn du sagst, also Bindung ist immer Entwicklungstrauma, also Bindungstrauma ist immer Entwicklungstrauma, ja, nicht sicher gebunden zu sein, dann wären wir auf jeden Fall schon mal bei 50%. Ich denke, es ist mehr.
Ja, okay. Ja, spannend. Und diese Mechanismen, die da laufen, also wenn wir keine sichere Bindung erfahren haben, wie soll ich sagen? Also gibt es denn da so unterschiedliche Grade? Also es gibt ja auch unterschiedliche Schwere von Symptomen, sage ich mal. Ja.
Na klar.
Gibt es denn da eigentlich offiziell irgendwie Begrifflichkeiten, Das interessiert mich. Also, ne, weil ich habe also das Gefühl, wenn man über Bindungstrauma spricht, viele wenden sich sofort ab, wie ich es auch gemacht habe. Also, ne, für mich ist dieses Thema relativ jung. Also bis vor zwei Jahren dachte ich, Bindungstrauma, ja, schlimm, habe ich aber zum Glück nichts mit zu tun, bis ich dann entdecken durfte, dass ich da voll drin hänge. So, ne? Und ich denke, es geht ganz vielen Menschen so. Ich kriege das zum Beispiel auf meinem Kanal mit. Ne? Der ist jetzt spirituell ausgerichtet und deswegen kommen natürlich viele spirituelle Menschen. Ich kriege es in meinen Seminaren mit. Dass alle, also ich würde sagen, 90% die Menschen, die ich kennenlerne in diesem Umfeld, unter Bindungstraumafolgen leiden. Und das finde ich so krass. Und wäre es nicht irgendwie, also da frage ich mich, wäre es nicht klug? Also ich versuche jetzt mit dem Podcast dieses Wissen auch in die Menschheit zu bringen, so, ne, weil ich es so super relevant finde, weil es so viele Menschen betrifft und weil es das Leben so eindämpft. Aber wär's, also ich überlege, ob ich den Podcast nicht anders nenne, also gar nicht Trauma, sondern einfach nur über die Mechanismen
guter
spreche.
Plan.
Ja, ne? So daher, so aus der Ecke die Frage, gibt's einen anderen Begriff oder wird's auch den schwer Traumatisierten gerecht, wenn jemand mit leichteren Folgen sozusagen den gleichen Titel erhält? Hast du dazu eine Idee?
Naja, also ich glaube, wie jede Macke, alles im Leben, gibt es ein Spektrum. Gibt immer ein Spektrum. Also es gibt, wir wollen gerne schwarz-weiß und je mehr wir mit Trauma zu tun haben, desto schwarz-weißer soll die Welt auch sein, damit ich das gut unterscheiden kann alles. Aber letztlich hast du ganz viel sowohl als auch und ein Und dazwischen. Das ist die große Kunst beim Erwachsenwerden, dass wir lernen, ein Und auch zu, dass das auch sein kann. Insofern ja, gibt auf jeden Fall ein Spektrum. Es gibt Menschen, die einfach kaum was davon merken, so gut aufgestellt sind, dass sie ein so gutes Leben führen können. Und es gibt am anderen Ende des Spektrums Menschen, die in der Psychiatrie sind. Also die einfach, oder im Knast, ja, ist die andere Variation, die einfach gar nicht funktionieren. So, und dazwischen bewegen die meisten von uns sich. So, und das Problem mit dem Begriff Trauma, leider, also ich wünschte heute, Entwicklungstrauma hätte einen anderen Namen, so, weil eben der Begriff des Traumas so fixiert wurde, Krieg, ja, Gewalt, ganz schlimme Naturkatastrophen, das ist Trauma, dass die meisten, die das nicht erlebt haben, sofort sagen, habe ich nichts mit zu tun, so, und das ist ein tragisches Drama, weil die suchen ganz oft verzweifelt nach dem Fragen, warum sind sie, wie sie sind oder warum funktionieren ihre Liebesbeziehungen nicht oder was auch immer und würden da die Antworten finden. Aber dadurch, dass der Begriff so belegt ist, ist es eben oft einfach super schwer. Also das finde ich bis heute tragisch, ja, dass wir bei dem Trauma-Begriff da gelandet sind. Und es gibt natürlich Menschen, die komplex traumatisiert sind. Das war deine Frage. Das wäre die Begrifflichkeit. Das heißt, du hast krass Entwicklungstrauma, Vernachlässigung, alles Mögliche, plus Schocktrauma, Missbrauch, Gewalt, alles Mögliche. Und deine Funktionalität, sage ich mal, ist womöglich ziemlich eingeschränkt. So. Und dann gibt es eben Menschen, die noch ein paar Ressourcen gekriegt haben, also wo nicht alles schlecht war, wenn du es so willst oder so. Aber trotzdem vielleicht so wie meine Generation einfach nach der Geburt ins Nebenzimmer gelegt worden sind und erstmal den ersten Schock ihres Lebens hatten, dass sie jetzt alleine sind mit lauter panischen anderen Babys, ja. So und dachten, okay, jetzt ist vorbei, das war warm und schön und jetzt sterbe ich quasi so. Und das ist natürlich eine prägende Erfahrung, wenn du auf die Welt kommst. So, wie kommst du eigentlich auf die Welt? Auch das ist eine lebenslang prägende Erfahrung quasi für uns. Und so geht es dann halt weiter. Und die Frage ist, bis heute finde ich die total spannend, warum manche Menschen mit gravierendem Trauma, wie ich zum Beispiel, trotzdem irgendwann ihr Leben ziemlich gut leben können und womöglich sogar glücklich sind. So. Aber ich habe viel, viel Zeit. Es war mein Hauptberuf quasi, zu heilen, wenn du so willst. Ich habe Geld verdient und es da reingesteckt, so, wenn du so willst. So. Aber und das ist bis heute, finde ich, das manchmal einfach extremst traurig. also wie viele Jahre mir fehlen, weil ich gar nicht richtig da war. So, und oder die Welt eben immer nur als sehr schmerzhaft empfunden habe. So. Und ja, und wie gesagt, manche hatten vielleicht eine Tante, weißt du, als Kind, die einfach da war und die sich das angehört hat und die liebevoll war und korrektiv war, eine andere Erfahrung. Und manche nehmen davon so viel Kraft mit, dass sie einigermaßen okay da durchgehen. So. Und insofern ist, ich denke, wir kommen alle nicht als weißes Blatt auf die Welt. Wir bringen etwas mit und anscheinend ist es sehr unterschiedlich, wie wir Dinge dann eben verarbeiten. So. Also es ist ja selbst innerhalb von einer Familie schon oft für Geschwister super unterschiedlich.
Ja, ja, und unerklärbar, wie der eine sich so stark entwickelt und zwar schon ganz, ganz klein und der andere so.
Ja.
Also ich kann diesen Schmerz total nachempfinden, wenn du da so drüber sprichst, merke ich, dass ich auch traurig werde über diese verpasste Zeit. Und gleichzeitig sehe ich da aber auch einfach eine Hoffnung, ne? Und als lebendes Beispiel strahlst du damit auch Hoffnung aus. Also es gibt einen Weg. Also ne, es muss nicht das Ende des Lebens sein und wir können uns da rausarbeiten. Und das finde ich vielleicht so eine ganz schöne Botschaft jetzt.
Und das ist ein sehr, sehr lohnenswertes Ziel. Und ich denke immer, also ich würde Menschen gerne immer mitgeben, das ist das lohnenswerteste Ziel im ganzen Leben. Also das, weil alles Geld und Erfolg einem überhaupt nichts nützt, wenn man in sich gefangen ist, unglücklich ist und keine vernünftigen Beziehungen leben kann, so in egal welcher Form. Und deswegen ist auch wirklich dieses wirklich zu fokussieren, ja, Selbstregulation, Bindungsfähigkeit, Selbstwirksamkeit, das sind für mich so die eben die Säulen, die man entwickeln sollte oder muss, meiner Meinung nach, wenn man noch mehr vom Leben haben will, weil wenn man das Fundament nicht ausbaut, dann versucht man immer da oben, ich will Erfolg haben, ich will das und kracht immer wieder weg, weil man das Fundament einfach gar nicht hat und man das nicht halten kann. So, und ich glaube, das ist ein großes Problem, weil wir eben heute so viele Möglichkeiten haben und uns gespiegelt wird, also mit so einem normalen Bäckerjob, dazu bist du viel zu gut, also musst mindestens auf die Bühne und Millionen verdienen in 4 Wochen, so, und dann aber wir merken, wir können es gar nicht, also wir haben gar nicht weder das Wissen noch die Erfahrung, um das so umzusetzen, und wenn wir den Boden eben nicht bilden, dann können wir auch nicht hoch hinaus, so. Und da wühlt man aber eben auch im eigenen Schmerz zum Teil. Man braucht Unterstützung, man braucht Hilfe, das kann man nicht alleine alles machen. Und das ist eben nicht der leichteste Weg, sich selbst zu begegnen. So. Aber ein schöner. Also letztlich.
Mitunter.
Ja, mitunter. Und die Beziehungen werden. Plötzlich merkt man, es sind ganz andere Beziehungen möglich. Ja, man begegnet anderen Menschen auf einer ganz anderen Ebene, so, und man sieht die Welt vielleicht auch viel schöner. Also für mich war super beeindruckend, wirklich, wie unterschiedlich wir die Welt sehen können. Ich habe vor 2 Jahren eine Woche Neurofeedback gemacht. In so einer Facility, also eine Woche Neurofeedback, so morgens und abends immer 2-3 Stunden. So, und danach sind wir. Das war in den USA, sind wir in ein Haus gefahren am Meer, und ich habe das hinterher gelesen, ich wusste da nicht, was mir passiert, aber es gibt beim Neurofeedback, wenn man Glück hat, den Scheibenwischer-Effekt, nennt man das so, dass man plötzlich eine klare Scheibe hat. Ja, und es ist tatsächlich, ich saß da eine Woche in Ehrfurcht. In Ehrfurcht und tiefem, tiefem Glück zu leben und diese Schönheit zu sehen. Wow. Das war abgefahren, wirklich. Ich dachte, okay, das ist das, wozu unser Gehirn eigentlich fähig ist, wozu wir fähig sind. Wenn die Scheibe klar ist, quasi so. Und das wird dann irgendwann weniger, ein bisschen was ist geblieben oder manchmal kann ich noch anknüpfen. Aber allein diese Erfahrung zu haben, wirklich diese tiefe Ehrfurcht vorm Leben und wirklich dieses absolute Glück am Leben zu sein, was für ein Geschenk das ist und alles schön zu finden, das war wirklich tief, tief beeindruckend, dass sowas dass sowas geht. Also, dass wir dafür womöglich alle eigentlich so auf die Welt kommen, mit dieser Fähigkeit in Resonanz mit der, mit unserer Welt zu gehen, auf einer Ebene von Schönheit. So, das war einfach tief, tief beeindruckend.
Ach, wie schön. Ja, das erinnert mich so an einen Punkt in meiner Therapie, was du erzählst. Da habe ich gesagt, das ist das Wichtigste. Das ist jetzt das Wichtigste. Ich meinte, ich schmeiß jetzt den Rest hin. Ich möchte so nicht weitermachen. Ich schmeiß auch die Arbeit hin. Und mein Therapeut war zum Glück so weise und hat gesagt, nee, du gehst arbeiten und kommst zur Therapie.
Genau.
Er
wollte bezahlt werden.
Nein, wurde bezahlt von der Kasse. Genau. Als ich diese Bedeutung dieses Prozesses spüren konnte, als ich die positiven Effekte spüren konnte, wie wertvoll es ist, ist wirklich der Rest daneben wie so unwichtig geworden. Also ich habe gemerkt, das ist eigentlich, worum es geht, so, dass mein Herz auf sein kann, dass ich in Verbindung gehen kann, das und. Und du sprachst gerade von, du hast es so nicht genannt, aber das ist eins der anderen Wörter, die ich oft von dir höre und wo ich dann immer denke, wo hat sie das her? Demut.
Demut.
Demut, das ist so eins der Wörter, die höre ich bei dir. Dann denke ich, irgendwie fühlt sich, also ich spüre, es hat eine Verbindung und es passt nicht so ganz zu dem anderen, was so ein bisschen wissenschaftlich ist und so klug. Und dann kommt dieser Demutsbegriff. Das würde ich noch gerne hören, wo der herkommt.
Also ist ja nicht mehr, das ist auch kein Begriff, der irgendwie innen wäre. Leider. Nee. So. Demut ist für mich war lange schlichtweg Demütigung. Also ich habe es überhaupt nicht auseinanderbekommen, der Unterschied zwischen Demut und Demütigung. Ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich den Kopf neige, so ein Kiefer, dann demütige ich mich selbst so. Und es hat mich wirklich viel, viel Arbeit gekostet, mit diesem Begriff mich auseinanderzusetzen und auch eben mit dem Gefühl, was dazugehört, so, und auseinanderzubekommen, Demütigung eben und Demut. Und ich glaube, wenn du länger unterwegs bist und dich auseinandersetzt, dann ist einfach das Leben ist so groß, ja, und die Idee, dass wir das begreifen oder kontrollieren könnten oder sonst irgendwas, die ist so absurd, ja. So. Und der einzige Weg ist dann tatsächlich, Demut zu entwickeln und zu sagen, ja, es gibt viele Dinge, die ich nicht begreife und auch in meinem eigenen Leben letztlich nicht begreife, aber auch zum Beispiel allein, dass manche Dinge im Leben erstmal denkst, das ist ein großes Unglück oder auch ein großes Glück. Und 2 Jahre später denkst du genau das Gegenteil davon. Ja? Du denkst von dem einen, oh, das war doch nicht so glücklich, das war eigentlich ziemlich beschissen so für mein Leben. Und von dem anderen denkst du, ja, das hat mein Leben auf eine irre Art und Weise verändert, die ich sonst nie hätte einnehmen, also machen können. So. Und allein dafür einfach demütig zu sein, wie viel größer das Leben als ich ist. So. Und auch wenn ich mit Klienten arbeite, einfach wirklich, ich weiß es nicht, was die da draus machen. Ja? Ich kann das nicht sagen. Ich kann Dinge einschätzen, aber ich würde nie wagen, jemandem zu sagen, das ist nicht heilbar oder so. Also ich habe immer wieder Leute, die kommen und mein Therapeut hat gesagt, ich bin nicht therapiefähig so oder so. Dann denke ich, da hat jemand keine Demut, ja, weil die Aussage, die ein Arzt oder ein Heiler in irgendeiner Weise machen muss, muss sagen, ich kann nicht mit dir arbeiten. Das ist die einzig legitime Aussage, die ich machen kann. Ich weiß nicht weiter. Du findest bestimmt jemanden und wenn du weitergehst, wird etwas passieren. So. Und ich glaube, dass wir inzwischen als Menschheit ziemlich hochmütig sind und glauben, dass wir alles kontrollieren können und das stimmt aber nicht. Wir sehen es ja, es bricht ja alles um uns herum zusammen langsam. Und ich glaube, dass Demut. Und ich glaube, es kommt auch ein bisschen mit dem Alter bestimmt. Ich glaube, Demut ist nicht unbedingt was für im für jung sein, da gehört es sozusagen nicht hin. Ja, da geht man einfach mit dem, ich weiß alles und ich habe es drauf. So, und das ist auch gut so. Aber mit dem Alter einfach so eine Demut vor der Größe des Lebens zu entwickeln, finde ich nicht schlecht. Ich arbeite weiter dran.
Okay, sehr schön. Gut, Dami, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Gibt es noch irgendeine Message, die du gerne noch teilen würdest?
Ja, einfach wirklich diese Demut mal anzugucken, auch für sich selbst quasi, fürs eigene Leben und freundlich zu sein dabei. Also Demut hat nichts auch mit Bestrafung zu tun oder so. Wir sind viel zu hart mit uns, aber auch mit anderen. Wirklich, also Freundlichkeit ist nicht, also früher habe ich mal gelesen, Freundlichkeit ist das Schmiermittel einer Gesellschaft. Das fand ich ganz furchtbar. Mhm. So. Und je älter ich werde, desto mehr denke ich, ja, es ist aber so. Es macht einen riesen Unterschied, ob die Person neben mir mich anlächelt, ja, oder freundlich zu mir ist oder mich anfährt, so. Und wir alle brauchen das. Also wir sind einfach angewiesen aufeinander, ja. Und wir brauchen, dass jemand freundlich uns anguckt, so. Wir kriegen eine Krise, wenn 5 Leute am Tag uns mit so einem Gesicht angucken oder anfahren. Dann ist unser Tag gelaufen. Das muss uns einfach klar sein. Und das heißt, ja, ich kann halt nur mit mir anfangen und einfach hingucken, wer ist da vor mir? Das ist ein echter Mensch. Ja, ist nicht nur eine Funktion, sondern ein echter Mensch. Und wie kann ich nett sein? So, das würde ich mir von uns allen einfach wünschen.
Das ist sehr, sehr schön. Und es sind nochmal genau diese beiden Punkte, die so resoniert haben, diese Demut und das Freundlichsein. Ja, danke dafür.
Ich danke dir fürs Gespräch.
Ja, sehr, sehr gerne. Ihr Lieben, ich teile Damis Links unten in der Videobeschreibung. Besucht sie gerne, abonniert ihren Kanal, schaut euch die Sachen an.
Ich habe auch Kurse.
Sie hat auch Kurse, genau. Die sind auch, also ja, ich nehme selbst an einem jetzt teil. Ich bin ganz gespannt.
Okay, mit Trauma leben.
Genau.
Ja, sehr schön.
Genau. Und ja, und dann sehen wir uns alle bald wieder. Vielen, vielen Dank, Dami. Und alles
vielen
Gute.
Dank fürs Zuhören. Danke für deine Zeit.